Das kommt drauf an, wer ich bin und welches Gesetz denn so für mich gilt.
So, herzlich willkommen zur Folge 18. 18?
19. Hast du grad, der Kopf funktioniert noch. Cut okay. Nochmal neu. Bei Banken geht's nur um Geld. Beim Krankenhaus geht's um Leben und Tod.
Deshalb, ich bin der Meinung, testen.
Bloß kein Pentest, dann kenne ich keine Schwachstelle.
Stand der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit.
Heute herzlich willkommen zur Folge 19. Wir sprechen über Pentest, NIS2, regulatorische Anforderungen, CEA. Wann brauche ich den Pentest? Lutz?
Schon mittendrin. Willkommen. Ich wollte gerade sagen, lass erstmal sagen, hallo Daniel. Willkommen zum Stand der Technik.
Ich war so Podcast. Im Test schon.
Sehr gut. Im Flow. So ja, soll es ja auch sein. Aber völlig richtig. Wir sprechen über Pentests und stellen uns da natürlich zuerst die Frage, weil wir sind ja an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht. Muss ich das denn überhaupt machen? Ist das gesetzlich verpflichtend, das zu machen? Was meinst du dazu als Nicht-Jurist?
Kommt drauf an.
Kommt drauf an. Das kommt drauf an, wer ich bin und welches Gesetz denn so für mich gilt. Weil wir haben ja jetzt die faszinierende Situation, dass für Banken und Versicherungen, jedenfalls für große Banken und große Versicherungen, sehr detailliert geregelt ist in der DORA. Da gibt es ein ganzes Kapitel, Testen der digitalen operationalen Resilienz, wo also wortwörtlich das Wort Penetrationstest für alle Banken vorkommt. Und dann gibt es noch, da kennst du dich auch schon aus, mit diesem TLPT, Threat-Led Penetration Testing, nochmal so ein extra Kapitel, wo eben drin steht, wenn die BaFin dich aussucht als besonders wichtiges Institut und dir aufgibt, du sollst mal hier einen bestimmten Pentest, bedrohungsorientierten Pentest durchführen. Und das ist detailliert geregelt. Und dazu gibt's nochmal neben der DORA dann diese extra Regulierungsstandards, Technical Regulatory Standards, wo das nochmal detaillierter gesagt wird. Was ist die Testmethodik, Testkonzept, wie dokumentiert man das? Richtig detailliert geregelt. So.
Und jede Bank schreibt erstmal eine Richtlinie, wie das denn dann bei ihr erfolgt.
Und wie regelmäßig das erfolgt und dass man mal zwischendurch andere Anbieter auswählt und Methodik ändert und so weiter.
Gut, aber das betrifft ja nur einen ganz kleinen Teil. Das heißt, im Geschäftsleben betrifft es die Banken und die wirklich härteren, also die TLPT, die permanenten Pentests, wo ein ganzes Team permanent durch die Landschaft des Institutes rennt und guckt, wo es durchkommt und weiterkommt, trifft ja auch nur die ganz großen Banken. Das heißt, was haben wir denn bei, ich sag mal, normalen Firmen?
Völlig richtig. Jetzt wechseln wir total die Perspektive von der detailliertesten Regulatorik weltweit für Penetration Test aus DORA zu, wenn ich ein normales Unternehmen bin, sagen wir mal, ich falle auch nicht unter die NIS, dann habe ich ja wahnsinnig wenig Regeln zu IT-Sicherheit. Dann habe ich vielleicht den Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung. Und wir wissen beide, der ist eben ganz abstrakt. Hatten wir auch schon mal eine eigene Folge von. Da steht im Prinzip angemessene Sicherheitsmaßnahmen nach der Stand der Technik. Ja gut, wenn ich jetzt Gesundheitsdaten, HR-Daten im großen Umfang detailliert verarbeite, dann kann ich schon mal auf die Idee kommen, dass ein Pentest eine gute Sicherheitsmaßnahme in diesem Sinne ist. Aber ausdrücklich steht das da nirgends. Und eine Rechtsprechung gibt es auch nicht, die sagt, in der und der Fall musst du einen Pentest machen. Mehr gilt da für alle anderen jetzt nicht.
Macht natürlich Sinn, wenn man aus der Denkwelt Stand der Technik kommt, dann gehört ein Test, so wie man auch fachliche Tests macht und die Qualität testet, gehört natürlich auch eine IT-Sicherheitsqualität mit dazu. Und das würde dann zumindest, wenn ich aus der DSGVO-Brille schaue, sagen, okay, da empfiehlt es sich wirklich, Pentests zu machen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt, so wie du gerade sagtest, ich bin zum Beispiel Hersteller von einem HR-Portal oder Betreiber von einem HR-Portal, dass ich entweder die Pentests direkt mache als Hersteller, bevor ich es rausgebe, oder aber wenn ich es nur betreibe, zumindest in einem AVV kläre, dass Pentest gemacht werde, um mir vielleicht auch die Rechte einräumen lasse, idealerweise, dass ich die Ergebnisse sehen kann und dann gegebenenfalls irgendwelche weiteren Schutzmaßnahmen einführen. Ne?
Das ist als Kunde immer sicher eine schlaue Idee, aber das ist alles unter diesem Artikel 32 DSGVO risikoorientiert. Das heißt, wenn mich der Geschäftsführer eines Startups fragt, der eben nichts mit sensiblen Daten macht, muss ich denn hier, ab wann muss ich denn einen Pentest machen? Das ist ja ganz schön teuer, will ich noch nicht. Dann kann ich ihm ganz häufig mit ganz gutem Gewissen sagen, ja, später.
Ja, gut.
So schauen wir mal. Ja, also es muss Stand jetzt, hat der Gesetzgeber nirgendwo hingeschrieben, alles, was auf den Markt kommt, muss gepentestet werden. Punkt. Ja? Also mir würden eine Menge Verteidigungsargumente einfallen, wenn jetzt jemand von einer völlig unsensiblen Standard-Office-Software irgendwie hohe Pentest-Anforderungen verlangen würde.
Das macht ja auch keinen Sinn. Also was ich ja gerade noch angesprochen hatte, war diese Frage, und die finde ich ja eine spannende, wie sieht das aus, wenn ich nicht über den über die Datenschutzgrundverordnung gucke? Du sagtest, aktuelle Rechtslage, was ist mit der kommenden? Also wir haben ja schon mehrfach über den Cyber Resilience Act und den NIS 2 gesprochen. Der, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ich entwickle zum Beispiel eine Software für ein HR-Portal oder ich bin ein Anbieter von einem Online-HR-Portal, was also dann irgendwelche Firmen benutzen und ihre Mitarbeitenden damit verwalten. Wie sieht das eigentlich dann aus hinsichtlich Cyber Resilience Act? Ich stelle ja nur eine Software her. Cyber Resilience Act gilt für Produkte, digitale Produkte mit einem Netzwerkzugang. Wäre für mich sozusagen das Physikalische, wenn da die Software drauf ist. Wenn ich aber nur das Softwarepaket verkaufe oder nur die Dienstleistung, wo lande ich dann?
Jetzt hast du, glaube ich, mehrere Fragen auf einmal gestellt und Stichworte reingeworfen. Ich versuche das mal so vom Kleinen zum Großen zu sortieren. Erstmal hast du NIS 2 gesagt. Und da können wir eben jetzt festhalten, insbesondere wenn wir die neben die DORA legen, dann steht in der NIS 2 faszinierenderweise ja nichts zu Pentest ausdrücklich drin. Und dann hat die DORA eben ganz ausführlich riesige Maßnahmen für Banken und Versicherungen. NIS 2 ist ja aber auch für sehr sensible Unternehmen da, Energieversorger, Krankenhäuser, da könnte man als Gesetzgeber auch auf die Idee kommen zu sagen, na, natürlich müssen die dauernd Pentests machen, sind ja mindestens so wichtig wie Banken. Bei Banken geht es nur um Geld, beim Krankenhaus geht es um Leben und Tod. Nö, ist aber nicht passiert sozusagen, da steht, da sind natürlich Risikomanagementmaßnahmen verlangt und dann sind da so ein paar Bullet Points, kennen wir alle, und in diesen Bullet Points steht, eine konkrete Maßnahme drin, Multifaktor-Authentifizierung muss man umsetzen. Genauso konkret hätte man jetzt auch reinschreiben können, man muss auch Pentests machen. Steht da aber nicht. Da steht, was man braucht, Sicherheitsmaßnahmen unter anderem bei der Entwicklung von Software. Und jetzt liegt es nahe, dass im Zuge von Entwicklung von Software dann auch Pentests gemacht werden. Also man kann das da schon reinlesen, man kann das schon sagen, angemessenerweise, je nach Situation muss ich das machen. Ausdrücklich steht es nicht drin. Hat der deutsche Gesetzgeber in seinem Umsetzungsgesetz in den bisherigen Entwürfen auch nicht anders formuliert.
Kommt indirekt ja dann, und interessanterweise, das passt, die Risikoorientierung, die du da erwähnt hast, kommt ja dann indirekt über die Verpflichtung zum Betreiben eines ISMS. Und wenn ich das ISMS nach ISO 27.1 betreibe, dann kommt ja irgendwann der Punkt, okay, ich muss Testmaßnahmen machen. Und
schön hergeleitet. Dann sagt es der Gesetzgeber nie, ja, aber das BSI will dann die Aussage des ISO-Auditors haben und der ISO-Auditor guckt sich das an und sagt, warum habt ihr die und die Controls, die jetzt eben mit Pentesting zu tun haben, nicht umgesetzt?
Und da kommt der IT-Sicherheitskatalog, der das ja auch mit fordert. Also insofern haben wir da eine indirekte, es steht nicht direkt im Gesetz, aber in der indirekten Folge kommen auf jeden Fall, ich sag mal, und es sind ja nicht nur Pentests, du sprachst jetzt die Pentests an, aber es sind ja Code-Reviews, es sind Lasttests, alles, was quasi die Verfügbarkeit oder die Gewährleistung von Vertraulichkeit und die Funktionalität der Software sicherstellt. Ne?
Genau. Und dann haben wir so ich sag mal, zwischen dem Detailgrad von DORA auf der einen Seite und NIS 2 auf der anderen Seite, zwischen diesem Detailgrad ist jetzt der CRA, der Cyber Resilience Act, anwendbar für Produkte mit digitalen Elementen. Also hier so ein Internet of Things Device, aber auch reine Software. Also die gehört auch dazu.
Okay. Das,
die App, die ich downloade, die gehört dazu. So, und hier muss ich ja, gibt's in Artikel 6 die klare Aussage, ich muss die Essential Security Requirements umsetzen, und Artikel 13 Pflicht des Herstellers, was muss der machen? Ja, wenn ich Produkte in Verkehr bringe, dann muss ich diesen Anhang 1, wo diese grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen drinstehen, muss ich umsetzen für das Produkt, und ich muss initial eine Bewertung durchführen, was für Cybersicherheitsrisiken gibt es eigentlich bei meinem Produkt, um dann eben genau passend dazu die Cybersicherheitsmaßnahmen nach diesem Anhang auszuwählen. Naja, und in diesem Anhang stehen eben krasse Sachen drin. Also unter anderem steht da, ein Produkt, was auf den Markt kommt, muss in dem Moment ohne bekannte, ausnutzbare Schwachstelle auf dem Markt bereitgestellt werden. Und das ist nicht so zu lesen, dass ich sage, bloß kein Pentest, dann kenne ich keine Schwachstelle, sondern sorgfältigerweise muss ich einen Pentest machen, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Ja, die Mechanik ist ja hier die gleiche wie sozusagen in der NIS 2 für ein Unternehmen. In dem Moment, wo ich ein Informationssicherheitsmanagement, also Kern ist das Risikomanagement davon, und das heißt, ich beschaue mir entweder meine Firma oder Einzelteile meiner Firma, einzelne Abteilungen oder die, und im Sinne des Cyber Resilience Act schaue ich mir halt das Produkt hier an und muss überlegen, welche Bedrohungslagen habe ich hier. Gut, beim Kinderspielzeug, naja, lass mich mal gucken, ist eine Kamera drin, das Ding fährt durch das Kinderzimmer meiner Tochter, also jemand, der in mein Haus das WLAN reinkommt oder über eine nicht gut konfigurierte Fritzbox oder Router, Server, wie auch immer ich Namen nenne, und auf das Gerät hier drauf kommt, was ja verbunden ist, dann kann er meine Tochter beim Umziehen filmen, was halt wenig witzig ist. Ja, und mir zuhören, was ich ihr erzähle, kann er auch. Also insofern das Risiko, jetzt habe ich hier schon eine Risikoanalyse gemacht. Guck mal hier, so schnell geht's.
Zack. Jetzt bitte noch dokumentieren. Und
und die Maßnahmen dafür, haben wir hier einen Pentest gemacht? Sichere noch Softwareentwicklung? Oder haben wir ihn abgeschottet? Ja gut, und interessant fängt es ja dann an zu werden, wenn die Bedienung quasi über eine App in meinem Handy läuft und ich sozusagen im Internet bin und das Ding fernsteuern kann, denn dann habe ich irgendwo vielleicht sogar noch einen Hub in der Cloud rumstehen oder im Netz stehen vom Hersteller, und da gab es mal ein ganz interessante Schwachstelle von einer Box, allerdings die wurde nicht in Europa vertrieben, sondern in den USA. Das war so eine Disney-Kiste, und die konnte man dann quasi von außen, die war eigentlich dafür da, um das, um die Kinder vor bösen Inhalten im Internet zu schützen. Aber im Gegenteil, man konnte das gesamte Heimnetz von außen zugreifen, auf alle Geräte drauf, und es war eigentlich ein Trojaner im Haus. Ja.
Darknet-Zugangsbox.
Insofern macht der Cyber Resilience Act mit dem auch da risikobasierten Ansatz durchaus Sinn. Halt, ein Hersteller muss dann darauf achten, dass er hier auch sagt, naja, nicht, das ist ein Kinderspielzeug, sondern das ist ein Gerät, ein Device mit Kamera, das steht in meinem Netz in sensitiven privaten Bereichen.
Und ich muss eben ein Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, weil es ist ja ein Produkthaftungs-, ein Produktsicherheitsgesetz. Also muss ich zumindest selber durchgehen, erfülle ich die ganzen Anforderungen, und das kann ich eben in vielen Fällen nur, wenn ich mal einen Pentest gemacht habe. Und dann muss ich
Code Review
und sichere Software. Also nicht, ne, die Aussage soll nicht sein, Pentest reicht, sonst muss man nichts machen. Das ist völlig richtig. Sondern wir haben ja das Thema Pentest und gucken, wo ist das gesetzlich verpflichtend. Und dann gibt es diesen einen Teil von Annex 1, wo eben drin steht, sowas muss ich bei Bereitstellung auf den Markt machen. Und dann gibt es einen Teil 2, der sagt, was muss ich dann ongoing machen, Produkt beobachten, wie wird das eingesetzt und so weiter. Unter anderem steht da auch drin, die Sicherheit des Produkts mit digitalen Elementen regelmäßig und wirksam testen und überprüfen. Auch da fällt es jetzt nicht besonders schwer, ja, zu sagen, auch Pentesten. Die haben jetzt Abstrakttest gesagt, um natürlich nichts auszuschließen. Aber auch da ist es offenbar dann regelmäßig verpflichtend.
Ja, gibt es denn eigentlich dazu irgendwo eine Regulatorik, die sagt, wie oft ich den Pentest machen muss? Also, ja,
ne? Das ist jetzt wieder so ein super Beispiel. Im Bereich DORA, ja. Ja? Und sonst? Nee. Sonst? Risikomanagementmaßnahme, risikoadäquat, ja, wie oft braucht man das denn im Hinblick auf die Risiken, die ich jetzt hier eben erkannt und definiert habe?
Okay. Das heißt auch im Cyber Resilience Act, in diesem Annex 2, wo man ja sagt, naja gut, du musst dauerhaft halt gucken, ob eine der verbauten Komponenten, der Softwarekomponenten, die Software setzt sich ja aus vielen Teilen zusammen, die ich jetzt nicht selber originär entwickelt habe, sondern die von anderen Sachen mit dazugenommen werden. Und die muss ich permanent gucken und prüfen, ist dort quasi eine Schwachstelle bekannt geworden. Log4j war so ein gutes Beispiel. Und wenn das der Fall ist, ich das verbaut habe, diese Bibliothek auch tatsächlich angezogen wird, dann muss ich quasi ein Update meiner Software, die hier auf das Gerät draufgespielt wird, bereitstellen und auch meine Kunden darüber informieren, dass das zu tun ist. Das heißt aber, in dieser Folge müsste ich ja eigentlich auch sagen, na gut, wenn ich jetzt eine fachliche Änderung an meiner Software, an den Komponenten mache, die ich mache, dann müsste ich ja eigentlich, weil ich ein neues Risiko reinbringe, ja, dass dort wieder eine Schwachstelle entstanden ist, wäre ich ja eigentlich verpflichtet, dann auch einen Pentest zu machen. Also zumindest, wenn es Major Releases sind.
Ja, genau. Also bei jeder neuen, also im Prinzip musst du ja das Konformitätsbewertungsverfahren dauernd durchführen sozusagen. Und wenn du Updates machst, dann auch wieder sozusagen.
Okay.
Also kann man sich darüber streiten, wie granular man das dann machen muss. Auch das ist sozusagen der eigenen Risikobeurteilung. Obliegt das so ein bisschen? Habe ich nur ein paar kleine Mini-Bugfix gemacht oder habe ich strukturell was verändert? Das muss halt jeder dann für sich entscheiden so ein bisschen. Aber im Prinzip ist das eine ongoing Aufgabe, wenn ich so ein typisches, heutzutage so ein lebendes Produkt habe, was atmet sozusagen.
Aber da gibt es noch keine weitere Aus.
Na, oh mein Gott, das ist ja in ferner digitaler Zukunft, ja, sozusagen. Ja. CIA, da werden viele relevante Dinge erst 2026, 2027 scharf geschaltet. So, und im KI-Zeitalter klingt das ja wie 2050, ja. Also, dazu gibt es noch keine Guidance. Auch da fehlt ja bisher das Umsetzungsgesetz, was dann mal sagt, das BSI wird das überwachen oder so. Ja? Also das wird kommen und dann schauen wir mal, wie detailliert das in der Praxis dann so wirklich kommt. Aber das wird nicht nur von der Behörde überwacht, weil jeder, der das dann kauft, der Verträge macht, der Vertrag über ich kaufe so einen Roboter, aber ich kaufe auch vielleicht die Einzelteile dafür, ich baue ein Auto zusammen und stecke da ganz viele unterschiedliche smarte Devices zusammen, da kann dann jeder Einzelne in der Lieferkette immer dem, der ihm ein Stück Software zuliefert, darauf festnageln, jetzt bitteschön doch alle Anforderungen aus dem CIA zu erfüllen. Ja, also auch wenn eine Behörde völlig schnarchnasig nichts tut, wird in der Praxis trotzdem ganz, ganz viel Cyber Resilience Act umgesetzt werden. Und auch diese Pentest-Anforderung, die eben dann dazugehört.
Also, unser Fazit?
Gesetzlich ist das verpflichtend. Jetzt können wir noch hinzufügen, auch wenn gar kein Gesetz existieren würde zu IT-Sicherheitsanforderungen, könnte man das ja immer noch in Verträge reinschreiben. Also, ich lasse mir eine große Software entwickeln, habe da einen entsprechenden Projektvertrag, Werkvertrag drüber geschlossen. Dann kann ich von alleine auf die Idee kommen, ohne dass was im Vertrag steht, dass ich jetzt sage, im Rahmen der Abnahme, ja, mache ich verschiedene Abnahmetests, unter anderem auch einen Pentest. Und wenn da wesentliche Sicherheitslücken sind, sage ich, das nehme ich so nicht ab, mach mal neu. Und kommt immer so ein bisschen darauf an, steht dann was zur IT-Sicherheit in der Leistungsbeschreibung? Ja, nein. Aber der Punkt ist, umso detaillierter ich das in Verträge reinschreibe, umso klarer kann ich das dann auch von meinen Vertragspartnern verlangen.
Es in die Verträge reinzuschreiben macht genauso Sinn, wie es AVV ist ja auch ein Vertrag in den AVV. Also aus Sicht des Datenschutzes natürlich, wenn ich eine Software mir entwickeln lasse und ich die nachher in irgendeiner Form einsetze oder möglicherweise sogar weiterverkaufen will, dann macht das Sinn, natürlich dem Hersteller das in die Verträge reinzuschreiben, dass dort dementsprechend Cyber Resilience Act, also die Risikobetrachtung, die entsprechenden Pentests und codesichere Softwareentwicklungsverfahren, Code-Reviews mit umgesetzt werden und beigeliefert werden. Sind die eigentlich auch Teil der Dokumentation, der Auslieferungsdokumentation, die der eigentliche Hersteller mitliefern muss?
Nee, da müssen was zu Sicherheitsmaßnahmen drinstehen und dass man, das muss bestätigen, dass man das Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt hat. Aber da muss nicht drinstehen, was man da im Detail für gemacht hat. Also sozusagen, du musst nicht sagen, ich habe hier mit folgender Prüftiefe, folgenden Aspekt des Geräts so und so gepentestet. Wir können noch uns eine ganz andere Sache angucken, nämlich, was für rechtliche Risiken gehen denn mit einem Pentest einher? Was vereinbare ich denn vertraglich mit meinem Pentester meines Vertrauens? Genau. Also man muss sich ja klar machen, wenn ich jemanden beauftrage mit einem Pentest, beauftrage ich ihm im Prinzip Straftaten zu begehen. Ja, guck mal, wie weit du in mein Unternehmen reinkommst, was für Daten du abfangen kannst. Guck mal, was du über meine Leute so rausfindest. Guck mal, ob du in die geheime Research-Abteilung reinkommst und da bei den Patentleuten, ob du denen über die Schulter gucken kannst, ob du bei meinen Administratoren was kaputt machen kannst. Probier das mal aus. Ja, sozusagen, ich kriege ja die besten Ergebnisse, wenn ich den Pentester ganz viel machen lasse, sozusagen. Ja. Und natürlich muss da sich ein Pentester wahnsinnig absichern. Und sagen, ja, ich darf das auch. Ich habe hier eine Einwilligung. Das wird genau gewünscht. Und die ganzen Systeme, die im Scope des Pentests sind, die gehören auch entweder dem Auftraggeber oder der Auftraggeber hat da wiederum eine Einwilligung des entsprechenden Systembetreibers. Ja, wir reden ja in Cloud-Zeitalter nicht mehr davon, dass jemand seine eigene IT-Infrastruktur zu Hause komplett alleine betreibt häufig, sondern wir reden von komplexen Cloud-Systemen. Also da braucht man die Einwilligung, dass man das auch darf. Und das macht man am besten mit einem Vertrag.
Darüber haben wir uns kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt, Daniel. Das ist so, genau. Da haben wir mal einen Pentest-Vertrag gebastelt.
Vor vielen, vielen Jahren. 9 Jahre fast her.
Meine Güte, woher weißt du sowas?
Ja, weil ich das weiß.
Sehr gut.
Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist natürlich für diejenigen, die Pentests durchführen, ein ganz wesentlicher Punkt. Und vor allen Dingen auch, was die Frage, ja, was passiert denn, wenn was kaputt geht? Also auf einmal habe ich eine Störung in der Firma. Haftungsthemen. Wie sieht die Haftung aus? Aber das ist aus meiner Sicht fast ein Punkt für eine eigene Folge.
Ja, vielleicht ist das so. Aber ich meine, wenn es jetzt, es heißt nun mal Pentest irgendwie, die Folge. Also streifen wir so ein paar Sachen, ja, also vielleicht ist es zum Beispiel klug, dann zu sagen, Auftraggeber, mach doch bitte vorher Backups von allen Sachen, ja, und zwar getrennt vom System.
Gut, das sind
und
ja Teile, die in den Vertrag rein müssen.
Ne? Genau. Also das sind alles, ne, gibt es denn auch private Sachen bei dir? Also sagen wir mal, es gibt Sachen, die sollten auf jeden Fall in den Vertrag rein und es gibt einfach Sachen, die sollte man vorher klären in einem Gespräch, ne, also sozusagen Pentest ist nichts gut, was man so einfach mit Klick, Klick, Klick beauftragen sollte, sondern wo man sich hinsetzt und sagt, welches System geht's denn hier, welche IP-Adressen geht's denn hier, was darf ich denn, wie weit soll ich denn gehen, in welchem Moment soll ich denn die Hand heben und sagen, guck mal, wie weit ich gekommen bin oder soll ich versuchen, den Shutdown hier in eurem System mal wirklich zu verursachen.
Ja, wichtig ist natürlich auch, dass man als Auftraggeber schaut, wen lässt man da pentesten? Also wie ist die Qualifikation der Leute, die das tun? Ich meine, der beste Pentest ist der, der erfolgreich meine Sicherheitslücken aufzeigt, weil dann habe ich die Chance, die zu schließen.
Ja.
Und das hat was mit Kreativität zu tun und mit krimineller Energie, die man da so haben muss, ja. Also insofern bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ja, es gehört natürlich eine ganze Menge Handwerkszeug zu und das kann man durch Zertifizierung nachweisen. Es gibt natürlich auch vom BSI den Sicherheitsdienstleister. Ja, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, wen man da und was man da für Qualifikation möchte. Und was auch wichtig ist, ist aus meiner Sicht, dass man nicht immer die gleichen Pentester lässt. Denn wie gesagt, es hat was mit Kreativität zu tun. Und jeder hat dann da einen anderen Blickwinkel. Jeder, der testet, kommt aus einer anderen Denkwelt und greift auch anders an. Und es ist auch nicht so, dass der Pentest das Allheilmittel ist. Die Frage ist, in welche Tiefe gehe ich? Also häufig ist es so, dass man sagt, naja gut, ich gucke das mir an, was ich von außen aus dem Internet heraus erreichen kann. Ja, das passiert bei ganz vielen, zum Beispiel bei Cyberversicherungen, die machen das. Das sagt aber eigentlich überhaupt nichts über die Sicherheit meiner Firma aus, weil die Netzwerke ja meistens getrennt sind. Das, was ich aus dem Internet erreiche, liegt irgendwo bei einem Hoster, während meine interne IT ja irgendwo anders betrieben wird. Und in dem Moment, wo ich dann eine Phishing-Mail kriege und dort ist ein Trojaner drin, es wird einmal falsch geklickt und dann kommen automatisierte Angriffssysteme, die sind innerhalb von 3 Minuten einmal quer durch die ganze Firma gelaufen. Wenn die Systeme da schlecht konfiguriert sind, dann habe ich aber vorher einen Pentest durchgeführt, der auf eine ganz andere Schiene geguckt hat. Ja, auch das muss man sich sehr gut überlegen, wo will ich da drauf gucken und was ist eigentlich der Scope von dem, was ich da mehr beschaue. Ja.
Absolut, genau. Und das eben auch dann vertraglich festzuhalten, auch mit dem Disclaimer, ne, was kann ich, also um es in juristischen Worten zu sagen, so ein Pentest ist kein Werkvertrag, weil für einen Werkvertrag müsste ich ja einen Erfolg schulden können. Ja, bau das Haus, dann kann ich den Erfolg schulden, das Haus steht hinterher da. Aber kann ich den Erfolg garantieren, ich finde alle Sicherheitslücken? Ja, oder, also du lachst, ne? Eben nicht, deswegen ist es juristisch gesehen ein Dienstvertrag. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn du deine Gewährleistung oder so ein Thema dran knüpfst an so eine Pentest-Vereinbarung.
Also jetzt kommen wir wieder in die philosophische Diskussion. Gleich können wir ein Getränk rausholen. Wir haben ja Freitagnachmittag. Denn wie sind die meisten Pentests? Ja, also aus meiner Erfahrung, die werden beauftragt irgendwo mit einem Kontingent zwischen, sagen wir mal, 3 bis 15 Tage, je nach Größe, was da zu machen ist. Davon geht aber schon mal mindestens ein halber bis ein Tag für das ganze Ramp-up, also Vorgespräch, Verträge schließen, für schauen, wie ist der Scope. Ja. Dann habe ich immer noch mindestens einen Tag, der für die Berichterstattung drauf geht, eher mehr, weil danach nochmal Meetings sind, dann werden vielleicht Sachen durchgesprochen. Wie gesagt, vorher habe ich dann auch noch den technischen Ramp-up, der auch noch seine Zeit dauert. Das heißt, es müssen die Systeme, es müssen die Zugänge zu der Firma, Internetzugang, VPN-Zugang, was auch immer, der muss eingerichtet werden und funktionieren. Die Leute müssen gebrieft werden. Also das heißt, von der eigentlichen Testzeit, die dann da übrig bleibt, ist bei dem Gesamtauftrag gar nicht mehr so viel. Also halt die Frage, wie viel das ist. Und dann ist die Frage, wie viel finde ich denn dann in der Zeit?
Ja, ja, genau, genau.
Deshalb, ich bin der Meinung, testen in jeder Hinsicht. Glaube aber, dass der Pentest per se nicht das Allheilmittel ist. Also dass der Review von Anlagen, also Whitebox, ich schaue mir durch andere Leute, Fachleute, Konfigurationen an, wie sind die Architekturen der Anlagen in den Firmen, ist mindestens aus meiner Sicht genauso wichtig. Ja, das wäre dann eher sozusagen statt einem Test das Audit, weil man dort deutlich tiefer die Sachen sieht. Ja, der Pentest ist so ein Rosinenpicken also du schickst mich in einen dunklen Raum und finde mal die Rosine auf dem Boden. Ja? Gut, manchmal sind die Scheunentore so weit, liegen so viele Rosinen.
liegen so viele Rosinen. Kannst du kaum auf den Boden treten, ohne dass du Rosinen plattrittst.
Ja, also das ist so die Frage, wie macht man einen Pentest? Ja? Und da muss man durchaus als Auftraggeber, also da muss man mal auch drüber sprechen.
Ja. Absolut, absolut. Ich habe noch ein Thema, um drüber zu sprechen. Datenschutz beim Pentest sozusagen, weil ich ja als Pentester auch, wenn ich umso erfolgreicher ich bin, mit umso mehr personenbezogene Daten, wir wissen natürlich alle braven Firmen haben ihre Angestellten verboten, die Geräte privat zu nutzen, aber es passiert dann ja eben doch. Und die Daten der Angestellten sind ja auch, wenn sie nicht privat sind, gibt es ziemlich viele personenbezogene Daten dabei. Deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll für den Pentester, wenn man das als AV-Vertrag ausgestaltet. Und das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage. Jetzt gibt es Leute, die diskutieren und sagen, ja, aber man, also kann der denn so weisungsgebunden sein? Beim AV-Vertrag ist ja eigentlich so, dass da jemand weisungsgebunden tätig wird. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, der kann ja was ich nicht kann. Ich kann dem gar keine Weisungen erteilen und ich muss dem auch in einem gewissen Umfang freie Hand lassen beim Rosinenfinden, weil das ist ja seine Kreativität sozusagen. Ne? Also so, und wenn du den Gedanken zu Ende spinnst, sagst du, ja, das ist ja vielleicht eine eigene datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit und kein AV-Vertrag. Also nichtsdestotrotz, ich meine für beide Parteien besser, man schließt einen AV-Vertrag, auch weil der Pentester sich sonst überlegen müsste, was sind denn meine datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestände, um hier, um diese Daten zu verarbeiten, die E-Mails der Angestellten und so weiter.
Also wir machen das. Ich finde das eine interessante juristische Gedankengang. Nun bin ich ja kein Jurist, aber auf jeden Fall schadet der AVV nichts, wenn man ihn dazu macht und der Aufwand ist überschaubar. Und meistens landet man dann doch, wenn man irgendwo eine Datenbank oder sowas findet, bei Daten, die man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte.
Wunderbar. Das ist doch ein also, schönes Schlusswort.
Es gilt halt auch, als Nicht-Jurist ein NDA abschließen.
Ja, auch das, wunderbar. Ja,
das ist das, was ich meine mit ein Tag Ramp-Up. Ne? Also da die Aufwände sind da schon nicht mal eben, zack. Also jetzt aber nochmal zum Fazit. Ich wollte es ja vorhin schon machen. Fazit beim Pentest, Juristerei beim aktuellen Stand der Dinge. Das heißt, NIS 2 ist noch nicht aktiv, Cyber Resilience Act vorbereiten, wenn man sowas hier herstellt, denn das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber aktuell auch nicht aktiv. Das heißt, als Unternehmer, ich muss nichts machen. Was ich jetzt machen muss, ist im Sinne der technisch-organisatorischen Maßnahmen im Datenschutz das machen. Auch da dürfen wir nicht vergessen, geht immer so ein bisschen unter, aber die Strafandrohung ist immer noch relativ hoch. Und das heißt, wenn ich da risikoorientiert bei, ich verarbeite viele wesentliche Daten, die anderen Menschen gehören, macht ein Pentest oder Code-Reviews Sinn? Das war der eine Punkt. Dann was zu beachten.
Das hast du schon wunderbar zusammengefasst. Genau.
AVV, NDA und ein Vertrag zum Pentest, was die Haftungsregelung anbelangt und was der Auftraggeber tun sollte. Backup.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube, du hast die Folge hervorragend zusammengefasst.
Testen, testen, testen. Nicht nur Pentest, auch Audit. Das heißt, Reviewen der eigenen Entwicklungsabteilung, der Architektur, durch Fachleute.
Sehr schön.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bei Folge 20 zum Thema.
Das haben wir noch nie angekündigt.
Okay, dann wir sehen uns bei Folge 20.
Stand der Technik.